Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, dieses Lied von Martin Luther hat uns schon in die Weihnachtszeit mit hineingenommen. Das ist auch heute das Thema schon des vierten Advents, ist ja ganz unmittelbar schon vor der Weihnachtszeit. Das Wunder von Weihnachten, die Bedeutung der Jungfrauengeburt. Wir lesen dazu als Predigttext Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter, und es ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir stehen heute 5 Tage vor Heiligabend und dann feiern wir die Geburt unseres Heiland und Erlösers Jesus Christus. Was ist an dieser Geburt so besonders? Gerade an dieser einen. Ich habe im Internet nachgeguckt, allein im Jahr 2009, soweit reicht die aktuelle Statistik, das Jahr 2010 ist ja noch nicht zu Ende, wurden in Deutschland 651.000 Babys geboren. Ist zwar weniger als in früheren Zeiten, aber immerhin doch eine ganze Menge, 651.000. In den letzten 2000 Jahren wurden viele, viele Milliarden Menschen geboren, rund um den ganzen Erdball. Was ist an dieser einen Geburt so wichtig, dass sie in weiten Teilen der Welt als ein großes Fest gefeiert wird? Weil in dieser Geburt Gott Mensch wird. Weil dort im Stall von Bethlehem, das seit Jahrhunderten, ja genau genommen seit mehr als anderthalb Jahrtausenden damals schon verheißene Messias zur Welt kommt. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. An dieser Aussage stoßen sich heute viele. Ich weiß nicht, wie weit ihr das mitbekommt, wie intensiv innerhalb der sogenannten Christenheit dieses Thema umstritten und geleugnet wird. Die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Kessmann, leugnet dieses Wunder von Weihnachten ebenso wie der heute amtierende Nachfolger Nikolaus Schneider. Mit dem Geboren von der Jungfrau Maria können sie nichts mehr anfangen. In den Herrnhuter Losungen, die lesen ja auch einige von uns, vielleicht ist es euch aufgefallen, liebe Geschwister, einige haben die, manche gucken am Sonntag auch morgens schon rein. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich zur Vorbereitung damals vor einigen Wochen sie aufgeschlagen habe. Das sind in unserem Predigttext die Verse 34 bis 37 eingeklammert. Dabei steckt in ihnen die wesentliche Aussage unseres heutigen Predigttextes. In Vers 32 verkündet zwar der Erzengel Gabriel der Maria auch schon, dass dieses Kind Sohn des Höchsten genannt werden und dass er auf dem Thron Davids in Ewigkeit herrschen wird. Das ist aber nur eine Aussage über seine Sendung, über seinen Auftrag, über die Vollmacht, die Gott ihm geben wird. Es ist keine Aussage über sein Wesen. Und darauf kommt's an Weihnachten an. Das Wesen dieses Kindes, das da geboren werden soll. Und gerade das ist ja das Besondere an diesem Abschnitt, dass Maria nun nachfragt nach dieser Ankündigung des Erzengels Gabriel. Und diese folgenden Verse, die ich uns nun lese, liebe Geschwister, die sind nun in den Herrnhuter Losungen eingeklammert. Ich sage an dieser Stelle schon gleich, wir würden die schon seit vielen Jahren nicht mehr auf den Büchertisch anbieten, wenn wir eine Alternative dazu hätten. Ich hoffe, es gibt eines Tages eine. Denn auch an anderen Stellen merken wir den bibelkritischen Einfluss in diesem einmal guten Büchlein, das eine lange und segensreiche Geschichte hat. Aber die Herrnhuter Brüdergemeinden sind dem Zeitgeist genauso zum Opfer gefallen wie die Landeskirchen und viele andere Freikirchen auch. Eingeklammert ist Folgendes. Maria fragt, wie wird dies zugehen? Da ich von keinem Manne weiß, wie soll ich ein Kind bekommen, wenn ich doch noch mit keinem Mann zusammen war? Und der Engel antwortet und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Jesus wird nicht Sohn Gottes genannt werden, liebe Geschwister, weil er so ein proper Kerlchen war. Das will uns die sogenannte Adoptionslehre vermitteln. Adoption, den Begriff kennen wir. Wenn man ein fremdes Kind, das nicht leiblich das eigene ist, dann als eigenes annimmt. Und so wollen es uns die meisten Theologen heute, auch der aktuelle Ratsvorsitzende der EKD, Nikolaus Schneider, weismachen. Nach dieser Lehre war Jesus ein ganz normaler Mensch. Aber er war besonders fromm, besonders gütig, besonders sozial, also einfach besser als die meisten anderen. Und deshalb sagte sich Gott eines Tages, als er den frommen Jesus sah, den nehme ich auf an Sohnes Statt, den adoptiere ich. Den erwähle ich zu meinem Messias, der eines Tages auf dem Thron Davids sitzen soll. Und diese Adoption soll dann angeblich bei der Taufe Jesu vollzogen worden sein, als der Taube vom Himmel kommt, die Stimme vom Himmel ertönt, dies ist mein lieber Sohn. Was passiert da? Es ist ganz wichtig, dass wir auch verstehen, was da in den Köpfen dieser Leute abgeht. Jesus wird zum Mensch gemacht. Und er wird dann erst zum Messias, weil er vorher so ein frommer und gottesfürchtiger Mensch war. Er ist also die fromme Karriereleiter durch eigene geistliche Leitung bis zur obersten Sprosse hochgeklettert. Das ist die Verdrehung der Bibel ins vollkommene Gegenteil. Die Bibel sagt uns, Jesus wurde nicht Gottes Sohn, weil er so ein guter Mensch war, sondern Jesus konnte nur deshalb so ein guter, so ein vollkommener, so ein sündloser Mensch sein, weil er von Anfang an Gottes Sohn war. Jesus ist nicht Gottes Sohn aufgrund seiner eigenen frommen Leistung. Jesus ist Gottes Sohn aufgrund seines Wesens. Er ist Gott von Ewigkeit. Deshalb habe ich auch das Lied, das vielen vielleicht nicht ganz so geläufig war, von Martin Luther vor der Predigt singen lassen. Luther sagt, Gott von Art, den aller Weltkreis nie beschloss, der liegt in Marienschoß. Das ewig Gut. Hochinteressant, wenn man auch da nochmal sieht, wie Luther in diesen Versen die ganze Weihnachtstheologie mit hineingepackt wird, die heute verraten und verkauft wird von Führern der sogenannten Christenheit. Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Abraham war schon seit 2000 Jahren tot, als er das sagte. Ehe Abraham war, bin ich. Wenn wir Johannes 1 nehmen, am Anfang war das Wort. Gott war das Wort. Das Wort war bei Gott. Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Da sehen wir das Wort, das von Anfang an, von Ewigkeit beim Vater war. durch das alle Dinge geschaffen wurden. Das Wort Jesus Christus, das wird Mensch, das ewige Wort. Und deshalb sagt der Erzengel Gabriel, darum, weil das so ist, weil der ewige Gott in Maria Mensch wird, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Die Theologen sprechen deshalb von der Inkarnation. Wörtlich heißt es Einfleischung, weil Gott ins Fleisch kommt. Nicht aus dem Fleisch heraus entwickelt sich durch fromme Leistung ein Wesen, ein Mensch, der dann irgendwann mal Gott genannt wird, sondern der ewige, lebendige Gott kommt ins Fleisch. Dass dieser entscheidende Abschnitt in den Herrnhuter Losungen eingeklammert ist, liebe Geschwister, wir müssen uns einfach auch die theologischen Dimensionen solcher Ungeheuerlichkeiten vor Augen halten. Das erinnert mich an einen Vorgang aus dem Alten Testament. Hat jemand eine Vorstellung? Jeremia 36, da hat Jeremia vom Herrn nochmal den Auftrag bekommen, seine Prophezeiungen, die er empfangen hat, auf eine Buchrolle zu schreiben. Macht er nicht selber, dazu hat er seinen Schreiber Baruch. Und dann wird das Buch verlesen, schließlich gelangt es auch in die Hände des Königs und es wird dem König Joachim verlesen. Und was der König nun zu hören bekommt aus dem Munde Gottes, das gefällt ihm ganz und gar nicht. Was tut er? Er nimmt ein Schreibermesser. Und immer wenn der Leser ihm 3 oder 4 Spalten vorgelesen hat, dann nimmt er sein Schreibermesser, schneidet diesen gelesenen Text ab. Was macht er damit? Er wirft ihn ins Feuer. Das will ich nicht hören. Das will ich mir auch vom lebendigen Gott nicht sagen lassen. Und am Ende ist von der ganzen Prophetenrolle, vom ganzen Wort Gottes, das ihm gesagt worden ist, nichts mehr übrig. Was in den Herrnhuter Losungen geschieht, ist im Grunde genommen der gleiche Vorgang. Was einem am Wort Gottes nicht gefällt, wird weggeschnitten und verbrannt oder eingeklammert. Damit hat man es im Grund dann auch schon zu 3/4 symbolisch verbrannt. Und dann, liebe Geschwister, fehlt das Fundament für die biblische Lehre von der Rechtfertigung allein aus Gnade. Deshalb nehme ich auch heute mal dieses etwas breiter theologische Thema, weil wir auch wissen müssen, wie hängen die verschiedenen Dinge miteinander zusammen. Manche sagen, na gut, so stellt sich Nikolaus Schneider auch ganz harmlos, an der Jungfrauengeburt liegt es ja nun nicht. Und manche sagen, na ja gut, okay, wenn er glaubt, dass Jesus der Heiland war, dann ist es doch viel wichtiger, als ob er glaubt, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Jein. Natürlich ist es wichtiger, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Aber wir werden am Schluss der Predigt drauf kommen. Das hat keinen Wert, wenn es nicht der Jesus der Bibel war, wenn es nicht der Jesus war, von der Jungfrau Maria geboren. Warum? Werden wir miteinander sehen. Und deshalb müssen wir aus 2 Gründen mit ganzer Entschiedenheit am Wort, am biblischen Zeugnis von der Jungfrauengeburt festhalten und mit genau dieser selben Entschiedenheit alle die als Irrlehrer zurückweisen, die dieses Wort leugnen. Es sind Irrlehrer. Jeder andere Begriff wäre zu fade, zu schwach. Das ist nun der eigentliche Punkt der Predigt, den wir uns zuwenden wollen. Die Frage, was steht und fällt geistlich mit der Jungfrauengeburt? Und wir merken, eigentlich steht und fällt da alles. Da steht und fällt zum allerersten, ganz grundsätzlich, das Vertrauen in die Schrift. Und das ist das A und das O. Ich sage es immer wieder, wir kommen nachher nochmal drauf. Das ist das Grundkennzeichen des Glaubens, dass er dem Wort vertraut. Und es war Luthers entscheidendes Anliegen der Reformation. Es steht geschrieben. Und wer die Jungfrauengeburt leugnet, dem bedeutet das, es steht geschrieben, nichts mehr. Warum glauben wir an die Jungfrauengeburt? Wenn wir nichts davon begriffen und verstanden haben, dann glauben wir trotzdem allein schon deshalb, weil es Gottes Wort ist. Gott sagt's. Und wer sind wir, dass wir Gottes Wort in Zweifel ziehen? Wer sind wir, dass wir Gottes Wort nach Belieben und nach Bedarf umdrehen, verbiegen, verdrehen, verdeuten? Das ist ganz wichtig, liebe Geschwister. Natürlich sollen wir dann auch Gottes Wort versuchen zu verstehen. Aber selbst dann, wenn sich Abschnitte des Wortes Gottes unserem Verständnis entziehen sollten, es bleibt Gottes Wort. Und wir können es nicht deshalb streichen, weil es uns im Moment gerade nicht sagt. Also, es steht und fällt das Vertrauen zum Wort Gottes mit dem Bekenntnis zur Jungfrauengeburt. Und deshalb ist es interessant, ich füge es einfach gerade mal an diesem Beispiel weiter, Nikolaus Schneider, als er frisch ins Amt gewählt wurde, kam ein IDEA-Interview mit ihm. Unter der Überschrift, das war einer seiner Kernsätze, ich werbe um Gottvertrauen. Blödsinn, Volksverdummung. Verdummung der christlichen Gemeinde. Nein, er wirbt nicht um Gottvertrauen. Er zerstört Gottvertrauen. Er hat ja selber kein Vertrauen zu Gott. Denn wie wir gesagt haben, das entscheidende Vertrauen zu Gott erweist sich darin, dass der, der Gott vertraut, seinem Wort vertraut und seinem Wort gehorcht. Wer Gottes Wort leugnet, lebt nicht im Gottvertrauen. Es sind fromme Worthülsen, fromme Phrasen. Und dann sagt er weiter, dass er Menschen das Evangelium bringen will. Deshalb ist übrigens, liebe Geschwister, Nikolaus Schneider eine ganz gefährliche Gestalt auch für die fromme Gemeinde. Es ist ein frommer Schwätzer. Ich sage das mal in aller Schärfe so. Er gebraucht fromme Begriffe und täuscht die gläubige Gemeinde damit. Und die meint, das ist einer von den unseren und lässt sich von ihm auf den falschen Weg verführen. Wir sind diejenigen wie ein Lüdemann, der leugnet, dass Jesus auferstanden ist, der mehr oder weniger bekundet, dass er der ganzen Schrift nicht vertraut. Ein solcher ist mir 10-mal lieber, da weiß die Gemeinde, wen sie vor sich hat. Aber diese frommen Schwätzer, die den Kern des Evangeliums leugnen und verdrehen, das sind die gefährlichen Wölfe im Schafspelz. Und ich sage es hier so ganz klar, in diesen Bereich gehört unser aktueller EKD-Ratsvorsitzender. Und wenn er der Einzige wäre in Deutschland, liebe Geschwister, dann könnten wir uns die Predigt sparen. Aber er ist nicht der Einzige. Und solche gibt es längst auch im freikirchlichen Bereich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Handwerkszeug Satans und seine Kriegstechniken durchschauen und seine hinterlistigen Attacken, wie er das Wort verbiegt, dass wir ihm auch selber mit eigenem Erkenntnis der Schrift begegnen können und uns nicht verführen lassen in diesen letzten Tagen. Also es steht und fällt das Vertrauen zur Schrift damit, das Vertrauen zum Wort Gottes, das Vertrauen zum lebendigen Gott selber. Und zweitens steht und fällt unser Heil damit, mit der Jungfrauengeburt. Fragen wir nach, ist es tatsächlich notwendig, heilsnotwendig an die jungfräuliche Geburt Jesu zu glauben? Ja und nein. Nein insoweit, ich erkläre es warum. Wer jung im Glauben stirbt, den wird Gott nicht danach richten, ob er alle Einzelaussagen des apostolischen Glaubensbekenntnisses zur Kenntnis genommen, theologisch durchdrungen und gläubig bejaht hat. Dasselbe gilt für Menschen, die nicht die intellektuelle Begabung haben, theologische Zusammenhänge zu begreifen und zu durchdenken. Solche Menschen gibt's. Wir erleben, dass nicht nur Kinder, sondern auch geistig Behinderte in einer sehr lebendigen Beziehung und großen Nähe zu Jesus leben können, obwohl sie sicher von den Lehren der Bibel nur sehr wenig wirklich verstanden haben, auch die Jungfrauengeburt. Nun ist aber beispielsweise Nikolaus Schneider mit seinen 63 Jahren weder ein Kind, noch würde ich ihn bei aller geistlichen Beschränkung für geistig behindert halten. Diese beiden Entschuldigungsgründe fallen also weg. Nicht aufgrund mangelnden Intellekts, sondern aufgrund mangelnden Vertrauens lehnt er das biblische Zeugnis von der jungfräulichen Geburt ab. Wer aber biblische Aussagen gehört hat und sie bewusst ablehnt, der befindet sich auf einem höchst gefährlichen Weg. Deshalb auch ja, der Glaube an die Jungfrauengeburt kann durchaus heilsnotwendig sein, wenn ich begriffen habe, dass es Gottes Wort sagt und ich lehne es trotzdem ab, dann stelle ich mein Heil in Gefahr. Denn wenn ich zur Kenntnis genommen habe, dass Gott in seinem Wort etwas eindeutig sagt und ich lehne es ab, dann ist das nichts weniger als eine grundsätzliche Auflehnung gegen Gott selbst.
Deshalb sagt Jakobus, wer das Gesetz an einem Punkt bricht, ist des ganzen Gesetzes schuldig. Wer Gott an einem Punkt ungehorsam ist, bewusst entschieden ungehorsam, der ist Gott insgesamt ungehorsam. Und ich hatte schon gesagt, das wesentliche Kennzeichen des Glaubens ist, dass er Gottes Wort vertraut. Und das wesentliche Kennzeichen des Unglaubens ist, dass er Gottes Wort nicht vertraut. Wenn wir das begriffen haben, liebe Geschwister, dann gehen uns eine ganze Menge Lichter auf, wenn wir sehen, was in der Christenheit heute alles passiert. Es sind keine theologischen Schwierigkeiten, wie man uns weismachen will. Es ist schlichter Unglaube. Man kann von einem Gotteskind nicht erwarten, dass es alle Geheimnisse der Schrift kennt. Aber wir müssen, dick unterstrichen, wir müssen von jedem Gotteskind erwarten, dass es alles das gläubigen Herzens annimmt, was in Gottes Wort in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Es geht nicht um Erkenntnis, es geht um Vertrauen. Das ist immer wieder das Grundthema. Ihr werdet euch erinnern, in verschiedenen meiner Predigten immer wieder der gleiche Grundgedanke. Man kann in der Erkenntnis daneben liegen. Ich habe bestimmt auch nicht alle Fragen der Schrift mit richtiger Erkenntnis hundertprozentig durchfasst. Es gibt keine. Luther hat gesagt, wir lernen bis zum Ende nicht aus. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Es geht ums Vertrauen. Und um das mangelnde Vertrauen zu rechtfertigen, wird nun mit dem Wort Gottes jongliert. Wie versucht man, die jungfräuliche Geburt Jesu wegzureden? Auch das gehört zur Handwerkskiste Satans, in die wir mal einen Blick hinein tun müssen. Wo haben wir denn den ersten prophetischen Hinweis auf die jungfräuliche Geburt des Messias? Ganz bekannte Stelle. Jesaja 7,14 ist die bekannte, entscheidende Stelle. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen, Gott mit uns. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Eigentlich eine ganz klare Aussage, schon im Alten Testament. Wenn da nicht unsere ungläubigen und spitzfindigen Theologen wären. Die stellen nämlich fest, das hebräische Wort, das hier verwendet wird, kann sowohl Jungfrau im Sinne einer unberührten Frau bedeuten, es kann aber auch junge Frau schlicht im Blick auf ihr Alter bedeuten. Nun hätte das Hebräische auch den Fachbegriff gehabt, Jungfrau im wirklich ausschließlich Sinne einer unberührten Frau. Warum steht das nicht da? Und schon sagen unsere Theologen, damit ist die jungfräuliche Geburt in der Bibel nicht eindeutig bezeugt. Es kann ja auch junge Frau heißen. Dabei haben die jüdischen Ausleger diesen Vers immer im Sinne der Jungfrau verstanden und übersetzt. Und auch die griechische Übersetzung des Alten Testaments, ungefähr 200 vor Christus, die sogenannte Septuaginta, übersetzt im griechischen Fachbegriff eindeutig Jungfrau im Sinne der unberührten Frau. Selbst wenn es aber im Blick auf das Alte Testament berechtigte Zweifel gäbe, das Neue Testament lässt diese Zweifel nicht zu. Deutlicher als wir es in Lukas 1 gehört haben, kann man es nicht sagen. Maria stellt ganz nüchtern und fest und aufgeklärt fest, wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß. Liebe Geschwister, da können wir das Wort Gottes doch drehen und wenden, so viel wir wollen. Die Aussage ist glasklar. Man versucht uns ja auch immer weiszumachen, die damals, die waren dumm und nicht aufgeklärt. Und die wussten eben vieles noch nicht, waren naiv, lebten in einer Welt voller Mythen und Legenden. Ist alles Quatsch, kann man alles überall widerlegen. Außerdem in Israel gab es viele Störche auf dem Durchzug, mehr noch als in Riedlingen. Aber dass Babys nicht vom Storch gebracht werden, das wusste man auch in Israel. Vor 2000 Jahren. Man kann es kaum glauben, aber so aufgeklärt waren die wirklich schon, liebe Geschwister, wie wir an der Frage der Maria sehen. Also das Neue Testament lässt nicht den allergeringsten Zweifel daran, dass Jesus auf eine übernatürliche Weise durch den Heiligen Geist empfangen und von der Jungfrau Maria geboren wurde. Und weil die Aussage so klar ist im Lukas-Evangelium, deshalb muss sie ja auch in den Herrnhuterlosungen eingeklammert werden. Wäre sie nicht klar, dann könnte man sie ja lesen und sagen, sie ist nicht klar und bei seinem Unglauben bleiben, weil sie aber klar ist, muss man sie einklammern, auf die Seite stellen. Ein häufiger Einwand gegen die Jungfrauengeburt ist, das kann man doch dem heutigen Menschen nicht zumuten. So ähnlich hat der Bultmann argumentiert. Im Zeitalter, wo man Lichtschalter hat und so, kann man doch nicht mehr an den Schöpfergott glauben oder so. Quatsch. Wer bei der Jungfrau Maria stolpert, liebe Geschwister, da mache ich ganz kurz einen Prozess mit diesem Einwand. Der liegt mit seinem Glauben schon längst auf der Nase, bis er zur Jungfrauengeburt kommt. Denn gleich der erste Satz des Glaubensbekenntnisses heißt: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Wir glauben an den allmächtigen Gott, den bekennen wir im allerersten Satz des Glaubensbekenntnisses. Und wer das bekennt, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, der kann doch nicht beim zweiten Artikel sagen, geboren von der Jungfrau Maria, na aber so allmächtig ist er auch wieder nicht. Unsinn. Ist intellektuell vollkommener Quatsch. Das ist nicht vernünftig, wie man uns weismachen müsste, das ist vollkommener Blödsinn. Wer die Jungfrauengeburt aus Verstandesgründen leugnet, der leugnet Gott selber. Und der muss so ehrlich sein, das sagen. Ich glaube nicht an Gott. Punkt um. Dann kann er auch die Jungfrauengeburt leugnen. Okay, aber ich kann nicht sagen, ich glaube an den allmächtigen Gott und leugne die Jungfrauengeburt. Blödsinn. Außerdem, damit kommen wir auf den schon angesprochenen zweiten Punkt, es entscheidet sich an der Jungfrauengeburt, an welchen Jesus ich glaube. Wir erleben heute in der Theologie, dass Jesus auch nur eine fromme Worthülse geworden ist. Wir haben Leute, die reden ständig von Jesus. Aber sie reden nicht vom Jesus der Bibel. Die reden von einem Jesus, den sie sich selber in ihrer Fantasie zusammengeträumt haben, von einem Götzen, den sie mit ihren eigenen Händen gezimmert haben, nach ihren Vorstellungen. Wir dürfen uns nicht von frommen Worthülsen täuschen lassen, liebe Geschwister. An der Jungfrauengeburt entscheidet sich, an welchen Jesus glaube ich. Der Jesus der Bibel ist Gottes Sohn von Anfang an, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Nur deshalb kann er sündlos sein. Wenn ihr euch noch erinnert, aber auch in unzähligen anderen Versen, aber gerade auch in den Weihnachtsversen, kommt ja auch die Sündlosigkeit Jesu ständig zum Ausdruck. Muss er, nur weil er sündlos ist, kann er unsere Sünden Schuld tragen. Und nur deshalb kann er durch seinen Tod, weil er sündloser Gott ist, kann er durch seinen Tod die Welt erlösen. Wir können den Beweis übrigens unmittelbar antreten, etwa am Beispiel der Zeugen Jehovas. Ihr wisst vielleicht, die Zeugen Jehovas kennen keine vollkommene Erlösung. Kann gar nicht anders sein. Deshalb müssen die auch mit dem Wachturm auf die Straße stehen, weil die müssen auf ihre frommen Leiter sich noch ein Stück hinauf verdienen. Jesus hat ihnen praktisch schon einen kräftigen Kick gegeben, aber vollenden müssen sie es mit ihrer eigenen frommen Leistung. Kann nicht anders sein. Sie können keine Heilsgewissheit haben, weil sie Jesus nicht im biblischen Sinne als Sohn Gottes anerkennen. Sie verwenden zwar auch den Begriff Gottes Sohn, aber tatsächlich ist er für sie eher so eine Art Supererzengel. Der steht irgendwo in der Hierarchie zwischen den Erzengeln und Gott, aber er ist nicht Gott von Art. Und damit haben sie keine Vergebung der Sünden und keine Heilsgewissheit. Keine wirklich vollkommene Vergebung der Sünden. Das ist ganz klar. Können sie nicht haben. Wir sehen warum. Was bedeutet es für unser Heil, wenn Jesus nicht Gott von Art ist? Ich weiß nicht, ob er schon mal drüber nachgedacht hat. Was würde es von unser Heil bedeuten, wenn Jesus nicht wahrer Gott wäre? Wenn Jesus ein guter, ein sehr guter, ein superguter, aber eben doch nur ein Mensch wäre. Für wie viele die Sünden, wie vieler Menschen hätte er dann sterben können? Allerhöchstens für die eines einzigen anderen. Nehmen wir an, ein Mensch hätte tatsächlich sein ganzes Leben lang nicht die allerwinzigste Sünde begangen, wäre vielleicht 84 geworden und hätte in 84 Lebensjahren nie einen einzigen bösen Gedanken gedacht. Nie wäre ein liebloses oder nicht hilfreiches Wort über seine Lippen gekommen. Alles wäre pures Gold gewesen, was er gesagt und gedacht hat. Nie hätte er eine Gelegenheit ausgelassen, Gutes zu tun. Und jetzt stünde er vor Gott im Gericht. Und Gott würde sein ganzes Leben von der Empfängnis bis zum letzten Atemzug mit der großen Lupe untersuchen. Von mir aus sogar mit dem Elektronenmikroskop. Und er stellt fest, Da ist nicht das allerwinzigste Fehlerchen zu finden, gar keins, nicht der glitzekleinste Makel, ein vollkommener Mensch. Einen solchen Menschen kann es nicht geben, sagt die Bibel, außer Jesus. Aber nehmen wir mal an, rein theoretisch betrachtet, es würde doch so einen geben. Wie viel Verdienst hätte dieser Mensch erworben? Gar keinen. Er hätte nur getan, was er zu tun vor Gott schuldig ist. Nicht mehr. Nicht einen Cent mehr. Wie viele Leben könnte er retten? Ein einziges. Zunächst das Seine. Das wäre dann gerettet. Der Herr würde sagen, super, geh ein zu deines Herrn Freude, hast ein vollkommenes Leben geführt. Der hätte das Kreuz nicht nötig gehabt. Allenfalls könnte er sagen, Herr, schick mich in die Verdammnis und lass dafür einen anderen frei. Ein anderes Leben könnte er, wenn sich der Herr darauf einlässt, mit seinem vielleicht auslösen. Aber mehr nicht. Denn mehr ist sein Leben als Mensch nicht wert als das eines anderen. Sehen wir, liebe Geschwister, wenn Jesus Mensch gewesen wäre, vollkommener Mensch, sündloser Mensch, der sich am Kreuz für uns gibt, dann hätte es gerade für einen anderen gereicht. Dann hätte er zu seinem himmlischen Vater sagen können, schick mich in die Verdammnis, aber lass dafür einen anderen die Schuld. Dann konnte von den vielen Gläubigen des Alten Testaments, liebe Geschwister, angefangen von Noah, über Abraham, Isaak und Jakob, Mose, Elia, von den Aposteln, von den unzähligen Gläubigen der christlichen Gemeinde durch zwei Jahrtausende, von den Millionen und Milliarden Menschen, die auf der Erde leben und gelebt haben, von diesen allen zusammen könnten wie viele gerettet werden? Ein einziger. Wenn der gute Mensch Jesus sein sündloses Leben für ihn in die Waagschale geworfen hätte, ein einziger. Und für den ganzen Rest gäbe es keine Vergebung. Für den ganzen Rest gäbe es keine Erlösung. Für den ganzen Rest gäbe es kein Heil. Für keinen. Im Grunde wissen diejenigen, die die Jungfrauengeburt leugnen, das auch. Jetzt kommen wir wieder auf Nikolaus Schneider. Wir sehen das auch bei ihm ganz unmittelbar. Denn er leugnet nicht nur die Jungfrauengeburt, er leugnet auch den Sühnetod Jesu. Logisch, völlig richtig. Wer nicht glaubt, dass am Kreuz der wahre Gott Jesus Christus gestorben ist, der kann auch nicht glauben, dass er für die Sünden der Welt gestorben ist. Und dann merken wir, liebe Geschwister, wer die Jungfrauengeburt leugnet, dann löst sich das Evangelium auf. Entweder in eine pessimistische Sicht. Vor 20 Jahren kam damals im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt von führenden evangelischen Theologen herausgegeben, eine Reihe unter dem Titel Der ohnmächtige Gott. Man höre und staune. Der ohnmächtige, nicht der allmächtige Gott, das ist dann das Glaubensbekenntnis. Dann wird das Kreuz zum Scheitern, an dem zwar der barmherzige Gott sichtbar wird, der mit den Menschen mitfühlt, mitleidet, aber der zu ohnmächtig ist, um das Böse in der Welt zu überwinden und am Schluss scheitert sein Messias am Kreuz. Liebe Geschwister, dann wäre Weihnachten ein ziemlich trostloser Tag. Dann wäre da nur ein Loser mehr auf die Welt gekommen. Ganz knallhart gesagt. Oder man löst es auf der anderen Seite auf. Dann wird Gott nur noch zu einem Begriff der Liebe, dann braucht man auch keinen Heiland mehr, weil vergeben ist sein Geschäft. Sünde wird nicht mehr ernst genommen, dann braucht man auch keinen Heiland für Sünder. Aber das hat mit dem Evangelium, das hat mit der Botschaft der Bibel nichts mehr zu tun. Liebe Geschwister, ich habe eine gute Nachricht. Der EKD-Ratsvorsitzende irrt. Deshalb ist Weihnachten kein Tag der Trauer, kein Tag wie jeder andere. Deshalb ist Weihnachten ein Fest der Freude. Der Heiland ist geboren. Gott wurde Mensch. Und deshalb weist uns Jesus nicht auf den vergeblichen Weg, wie wir unser Heil selber schaffen wollen. Er lässt uns mit der Misere unserer Sünde und unserer Schuld nicht alleine, sondern er ist der Heilsbringer und der Heilsvollender. der sein Leben gegeben hat, der wahre, lebendige Gott, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, dessen Leben, weil es das Leben Gottes ist, für unzählige Millionen und Milliarden reicht und auch für jeden von uns. Verstehen wir? Jungfrauengeburt, warum das so wichtig ist? Nicht nur, weil es in der Bibel steht, weil es uns bezeugt, es ist der wahre, lebendige Gott ins Fleisch gekommen, uns zum Heil, uns zum Frieden, uns zur Freude. Amen.